Deutschlandfunk Kultur Doku.
Geboren im Kaiserreich, erwachsen zwischen Weimarer Republik und Wiederaufbau, Rente zwischen Adenauer und Kohl. In unserem mehrteiligen Feature porträtieren wir vier Menschen aus der Jahrhundertwende-Generation. Wie haben sie gelebt? Wie sind sie gealtert? Alle Menschen müssen sterben. Vielleicht auch ich. Die Jahrhundertwende-Generation in vier Langzeitporträts. Feature-Serie in vier Teilen von Sonja Schönberger und Norbert Lang. Teil 3. Frau Urban.
Sollen wir die Sache mit dem Dritten Reich mir einfach liegen lassen?
Ich weiß nicht, wenn ich von meinem Leben erzählen soll, meine ich dann, ja, da schiebt sich wieder, weil es doch das Hauptereignis in meinem Leben, ja, das Wichtige, das ganze Jahr, so will ich mich ja ausdrücken, gell? Das andere Leben ist doch da abgelaufen, so wie normal, kann man sagen, wie bei vielen, also allgemein. Ja. Und diese Erlebnisse, das waren außer das gewöhnliche Leben. Ja.
1965, 20 Jahre nach Kriegsende, findet der erste Durchgang der Bolzer-Studie an der Universität Bonn statt. Auf dem Programm stehen zahlreiche Befragungen und Tests.
Medizinische Untersuchung, Beurteilung des Gesamteindrucks, Rohrschachttest, Hamburg-Wechsler-Intelligenztest, Z-Test, Exploration 1, allgemeine und gegenwärtige Lebenssituation, Exploration 2, allgemeine und vergangene Lebenssituation, Exploration 3, allgemeine und zukünftige Lebenssituation.
Frau Urban kommt immer wieder auf das Dritte Reich zu sprechen.
Lässt sich fast nicht unterbrechen und hält an den Hauptthemen fest. Enkel, Kinder, Ehescheidung, KZ-Aufenthalt.
1939 wird Frau Urban von ihrem Mann verlassen, weil sie Jüdin ist. 1942 kommt sie in das KZ Theresienstadt. Als sie 45 zurückkommt, lebt er mit einer anderen Frau in ihrer Wohnung.
Wie soll ich sagen, das Hauptereignis in meinem Leben?
Als Jüdin mit KZ-Vergangenheit ist sie unter den über 200 Teilnehmenden der Bolzer-Studie eine Ausnahme.
Schwenkt bei jeder Frage auf Drittes Reich.
Das finden wir ganz oft in den Akten und auf den Aufnahmen. Das Umschiffen der NS-Geschichte durch die Versuchsleiter. Die Studie sollte schließlich das Altsein untersuchen. Nicht die NS-Vergangenheit.
Ich spreche ja nicht gerne davon. Sie entschuldigen. Wir haben gesehen in die Wagon, in den letzten Transport, wie sie erschossen worden sind. Also dasselbe nicht, aber dass die Leichen da schon. Wahrscheinlich von hinten oder was, ich weiß es nicht. Es war schrecklich. Bitte?
Lass mal diese Dinge
rüber. Ja, ach, es war entsetzlich. Das haben wir gewusst, klar.
Anders als die Versuchsleiterin wollen wir der Geschichte ihrer Verfolgung Raum geben. Aber auch den Blick weiten auf das Davor, das Danach und das scheinbar Nebensächliche.
Erster Eindruck, altersentsprechendes Aussehen, körperlich etwas aus den Fugen geraten, sehr klein und rundlich. Bescheiden gekleidet, offensichtlich selbst genäht. Kleidung und Beiwerk harmonieren nicht ganz. Echter Schmuck neben Tinnef. Festgearbeitete, weiche Schuhe neben billiger Kunststoffhandtasche.
Das andere Leben ist doch da abgelaufen, so wie normal.
Medizinischer Allgemeinzustand im Jahr 65, 4. 66, 3. 67, 4. 69, 4. 72, 3. 1967, Versuchsperson bereit, nächstes Jahr zu kommen. Antwort:
Ach, wenn wir dann noch leben.
Geboren ist sie 1890 als Jüdin in Warschau, was damals zum russischen Zarenreich gehört.
Und als, das ist auch das Erlebnis, was mir haften geblieben ist. Ich war 10 oder 11 Jahre alt, da hat der Zar einen Besuch in Warschau gemacht. mit der Zarin und zwei Kinder waren damals. Zwei Mädchen. Mhm.
Was war denn da so los?
Und da ist die ganze Stadt geschmückt worden. Wunderbar. Und die Formationen, Arbeiter und Studenten und Gymnasiasten sind da zuallererst gestanden. Die hat mich nicht mitnehmen wollen, die Lehren, aus dem Grund, weil man stundenlang gestanden ist. Das wäre für mich zu anstrengend. Also meine Mutter hat bei den Direktoren durchgesetzt, dass man mich mitgenommen hat. Mhm. Und die sind so schnell, das Bild sehe ich auch vor den Augen, die sind so schnell gerast, die Kosaken da hinten und drüben und vorne. Mhm. Sind so schnell gerast, ich hätte sie nicht gemerkt, sie hat mich hochgehoben.
Ach.
Die Direktorin hat mich hochgehoben, hat gesagt, ich komme, und da sind sie, ja. Die erste Kutsche saß die Zarin, der Zar, er saß da, also das Bild steht man noch und die Zarin da, und dann sind die Gouvernanten, die zweite Kutsche, eins war noch scheint im Kissen ein Kind gehalten und das andere saß mit einer scheint gouvernante Dame. Mhm. Das habe ich behalten, noch das Bild,
ja.
Wie heute.
Ach. Die ja. So ganz lebendig noch.
Ja, ganz richtig, ganz, also habe ich es bis heute behalten.
Sie schafft es auf eine zaristische Schule. Die Anzahl jüdischer SchülerInnen ist begrenzt.
Eltern wohlhabend, Druckerei, 6 Geschwister.
Die Kindheit in Warschau beschreibt sie als behütet.
Probandin nennt sich sehr verwöhnt.
Dann ist eins, und zwar, wenn Sie jetzt denn denken sollten, Sie würden eine Zensur geben für Ihre Kindheit, Kinderzeit. Von der Geburt bis so zu 16 Jahren, bis sie aus der Schule rauskamen. Da würde eins bedeuten, meine Kindheit war äußerst unglücklich oder sehr belastet. Ich habe viel Sorgen, viel Kummer, viel Not ausgestanden. Ja. Und 9 würde bedeuten, meine Kinderzeit war äußerst glücklich unbelastet. Ich hatte keine Sorgen, es ging alles gut. 7 würde bedeuten, meine Kindheit war eher glücklich als unglücklich. Ich war eigentlich immer sehr froh und glücklich, aber manchmal gab es Stunden, wo ich mich nicht so ganz wohl gefühlt.
Ja, ja.
Und wenn Sie 5 nehmen, würden Sie sagen, ach nur, das ist so etwa halbe halbe. Ich war glücklich, aber es hat auch viele Dinge gegeben, die ich mir nicht mehr wünschte. Ja. Und 3 würden Sie sagen, ach, eigentlich, meine Kindheit war doch sehr belastet, die war unglücklich.
Also ich muss sagen, sie war sehr glücklich. Ich habe ja keine Beschwerden, nicht. Mhm. In die Schule ging ich gern.
Mhm.
Ich habe ja vielleicht nicht eine der besten, aber gut gelernt.
Mhm.
Und es hat mir alles Freude gemacht, das ganze Leben bei den Eltern. Und ich habe an meinen Vater gehangen, der war ja...
Vater schlug nie, erteilte aber Ermahnungen.
Geschlagen hat mein Vater nie. Die Mutter ist eher die Hand mal ausgerutscht, wenn sie ungeduldig war.
Mhm.
Und zwar ist es mir auch in Erinnerung geblieben, ich war vielleicht 3 Jahre alt, wir haben eine Treppe hoch gewohnt. Und die Mutter hat sich unterhalten mit einer Frau und die Tür war auf, sie sind in die Tür so gestanden und ich bin dann durchgerutscht und bin die Treppe dann rauf und habe mich rausgelegt, wahrscheinlich wäre runtergefallen. Ich bei der Mutter hat später erzählt, dass ihr Instinkt gesagt hat, mit einmal hat sie mich nicht mehr gesehen. In dem letzten Moment hat sie mich erwischt am Kleidchen. Und ist mit mir runter und hat geklopft, fast ohne Ende. Ich kann mich das Ende nicht erinnern, ob jemand dazu gekommen hat, mich weggenommen oder was. Vielleicht Aufregung. Ist hier eher in der Hand mal ausgerutscht. Aber der Vater...
Mutter war bei Geburt 44.
Die Mutter beklagt sich, zu viele Kinder zu haben. Die jüngere Generation mache das besser. Tatsächlich gingen die Geburtenraten um die Jahrhundertwende zurück.
Und da hat sie immer zu der älteste Schwester gesagt, sie wäre ja immer so in Umständen gewesen. Und wie sie nicht mehr war, da war sie alte, damals mit 40 Jahren war man alt. Mit 40 war man damals hat man sich zu den alten Leuten gerechnet. Fast. Ja, denn ich kann mich entsinnen, dass die Mutter entweder hat ein schwarzes oder ein graues Kleid angehabt. Anders kann ich mich nicht entsinnen. Anna war fast 44, wie sie mich bekommen. Mhm. Da war ich so 10 Jahre vielleicht alt, dass ich das schließlich so gemerkt habe.
Zu Hause fühlt sie sich wohl. Als Nesthäkchen bleibt sie nach dem Schulabschluss mit 16 Jahren im Haus der Eltern. Als sie einige Zeit später ihre erste Arbeit annimmt, geschieht dies nicht aus eigenem Antrieb.
Notiz: hatte keinen Berufswunsch gehabt. Ein Mädchen war damals nicht berufstätig.
War zu jung und unselbstständig.
Ich wurde ja schrecklich verwöhnt und habe mich auch mit einem jüdischen Herr verlobt in Warschau, als ich 22 Jahre alt war. Und nun, ich hatte keine Lust zu heiraten, weil ich so schön hatte zu Hause. Und er hat gedrängt, naja, es war vielleicht keine so große Liebe. Wie ich meinen Mann gesehen habe, war ich gleich verliebt.
Ihren richtigen Mann.
Ja, ja. Und wie er sich verabschiedet hat, wie eingezogen wurde, Krieg ausgebrochen, 14, gell?
Ja, ja, ja.
Ja, ist er eingezogen worden, habe nichts mehr von ihm gehört.
Der jüdische Herr kehrt aus dem Ersten Weltkrieg nicht zurück.
3 Jahre auf Polizeipräsidium, dort auch späteren Mann kennengelernt.
Ich war von 15 bis zum Schluss, bis 18, 12. November, bei Polizeipräsidium beschäftigt.
Musste da jedes Mädchen beschäftigt sein?
Nein, nein, nein.
Wie kam es, dass Sie da beschäftigt sind?
Ja, man hat es mir von Bekannten angetragen und ich habe das gerne genommen, denn meine Eltern, das Geld ist ganz verloren gegangen.
Wann ist das verloren gegangen?
17, wie der Zar abgesetzt worden ist. Ist ganz verloren, ging es.
Eltern verloren alles Vermögen bei Revolution 17, 18.
Ich habe an meinem Vater gehangen.
Und es war mir, sei es aus Langeweile, das weiß ich nicht ganz genau, wie das war, dass ich eine Stelle angenommen habe. Und sie haben mich sehr gern genommen, weil ich voll und ganz die polnische, russische Sprache sehr gut beherrscht habe und wie die deutsche Sprache. Und ich war damals bis November, bis die deutsche Revolution ausgebrochen ist, war ich beschäftigt in Passabteilung und dann war ich im Vollstreckungsamt. In Abteilung und habe ganz schön Geld bekommen, 5 Mark am Tag. Das war damals viel Geld.
Sie wird finanziell unabhängig, unterstützt die Eltern. Über die neue Arbeitsstelle lernt sie ihren zweiten Mann kennen.
War erstmals verlobt von 1912, in Klammern wollte eigentlich nicht, heiratete einen Deutschen 1920.
Ja, und dann war die Bekanntschaft mit ihrem Mann.
Und dann habe ich ihn 15 kennengelernt. Ich war beschäftigt bei dem Polizeipräsidium, wo die Deutschen besetzt haben, Warschau. 15 bis 18 war ich beschäftigt dort. Und dann bin ich mal mit einer deutschen Dame, da war ihr Bruder verwundet, ein Hauptmann, in ein Lazarett gelegen. Da war mein Mann in dem gleichen Saal. Und dann habe ich mich in ihn verliebt und der mich.
Er wollte eine Kriegstrauung. Der hat damals anständig an mich gedacht.
Der hat damals anständig an mich gedacht, hat er gemeint, wenn er nicht am Leben bleibt, da kriege ich ja eine Pension. Aber das wollte ich nicht. Na, dann ist er zurückgekommen und gleich im Januar 19, da bin ich zu ihm hingefahren, er war in Berlin. Und dann haben sie verlangt, eine Urkunde, dass sie nicht fortbestraft oder was als Ausländerin. Ging die Post nicht und hatte ich Verwandte in Holland und das haben die besorgt, ging es durch Holland und dann habe ich im Januar 20 heiraten können. Wie ich die Urkunde bekommen habe, hat mein Mann gleich das Aufgebot bestellt. Und da war ich in Karlsruhe. Und dort war ein Ministerium. Und in 1937 ist er versetzt worden nach Heidelberg. Und da bin ich ja noch. Das war das größte Ereignis. Freudiges.
Bald nach der Hochzeit kommt der Sohn und 2 Jahre später die Tochter. Sie ist glücklich.
Alles andere, ich möchte ja, also ich spreche nicht gerne darüber, es war alles zu traurig.
Kinder erfreuen Mutter sehr, entschädigen sie praktisch für alle Schwierigkeiten. Mann hat große Belastung gebracht.
Und ich habe meinen Mann gesehen und gleich eine große Sympathie, ich habe ihn eben lieb gehabt. Und zwar...
Was hat Ihnen denn so am besten gefallen an Ihrem Mann?
Alles, er hat eine schöne Aussprache, wenn er wollte, war er Kavalier, sehr ritterlich. Er hat immer, er hat mir wehgetan in die Ehe, weil er gerne andere gesehen hat. Höchstwahrscheinlich, weiß es nicht, dass er mal vielleicht auch in die Ehe untreu war mal. Aber die Liebe von ihm habe ich auch immer gespürt. Er war großzügig mir gegenüber mit Geld, da hat man immer reichlich gegeben. Und da hatten wir in dieser Beziehung, haben wir also harmonisch miteinander gelebt, wenn er nicht gerne mal andere gesehen hat. Ich war eifersüchtig. Ja,
ja, ich glaube, das ist für jede Frau ein bisschen.
Ja, da wäre, wenn man jemand gerne hat, gehört es, glaube ich, dazu.
Offen, sagt, was sie denkt.
Unter Hitler gelten sie als Mischehe, obwohl sie sich zu Anfang der Ehe hat evangelisch taufen lassen.
Mein Mann war Beamter in Karlsruhe. Und da haben wir bis 37 dort gewohnt, von 19 bis 37. Und da ist er versetzt worden, 37, nach Heidelberg. Da haben sie gefragt, ob man, wenn die Frau nicht arisch war, ob sie getauft oder spielt keine Rolle, ob der Mann bleiben will. Na, damals hat mein Mann gesagt, nein, er bleibt bei mir. Und da ist er herabgesetzt worden vom Beamtentum auf einen Angestellten. Ja, darf ich das alles erzählen?
Wenn Sie wollen.
Dann erzähle ich es Ihnen. Vielleicht interessiert Sie ja auch, denn es sind ja Ausnahmeverhältnisse, nicht wahr? Und da hat er gesagt, er bleibt und da ist er versetzt worden nach Heidelberg. Und mein Mann ist nicht entlassen worden, weil er im Ersten Krieg verschüttet war und hat, also war der ja Tapferscheins und hat erste Klasse gehabt, das Verdienstkreuz, und zweite und dann noch die österreichische Medaille.
Für die Versuchsleiterin ist vieles neu.
Wie konnte das denn festgestellt werden? Ich weiß nicht, ich war damals selber noch ein Kind.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen war. Sicher, man muss den sogenannten Arier-Nachweis wohl führen. Ja, aber ja, wenn man doch in den Kirchenbüchern nachguckte, dann hatte man doch, da lag doch der Taufschein da und so. Da war doch das gar nicht irgendwie feststellbar, oder?
Nein, doch. Von Geburtsschein Israelitin, gell?
Ach so.
Und dann evangelisch. Durfte mich evangelisch schreiben. Ich war im KZ mit Leuten, welche als Kind geboren sind und getauft worden. Aber wenn ein Elternteil jiddisch war, müssen sie ins KZ kommen. Ist alles nachgeforscht worden bis zum vierten, bis die vierten, viertes Glied.
Ja,
das
musste
Ja. Nein, das, ja, ich bin dann ins KZ gekommen, in Theresienstadt. 18 Monate, ja. Naja, und dann... ist mein Mann dann von mir 39 fort und da war er bei der Polizeidirektion und weil er kriegsbeschädigt war, durfte er im Amt bleiben, aber als Angestellter und auch keine Erhöhung. Er hätte 45, wäre ja entschädigt worden für alles, wenn er bei mir gewesen wäre.
Nein, das wusste man damals nicht und konnte es auch nicht absehen.
Ja.
Aber trotzdem, ich frage mich... er ist erst, hat er erklärt, er bliebe bei Ihnen. Und
ja,
er
hat auch eine Frau kennengelernt. Doch.
Ach so.
Ja.
Denn er hat ja immerhin in Kauf genommen, dass er in seinem Dienstverhältnis degradiert worden ist.
Ja, ja. Er hat ja auch viel mitgemacht, gell?
Wie ich ihn oft mal gesehen habe mit der anderen Frau, das war furchtbar für mich.
Gleichzeitig nimmt sie ihren Mann immer wieder in Schutz. Für ihn sei es auch nicht leicht gewesen. Als der Sohn von den Nazis als Jude beschimpft und verprügelt wurde, habe der Vater gelitten.
Ach Gott, er hat ja gesundheitlich auch eine Frau gebraucht. Und die war 23 Jahre jünger.
Nachdem er sie 1939 verlässt, muss sie mit den Kindern aus der Wohnung. Sie gilt als Nicht-Arierin. Die Wohnungssuche ist schwer. Der Polizeipräsident hilft ihr.
Ich habe es erlebt, dass fremde Leute sich mehr gekümmert haben um mich wie der eigene Mann.
Die Kinder bleiben bei ihr. Schon früh müssen sie die Schule verlassen und einfache Arbeiten annehmen.
43. Die Frau ist gestorben, mit welcher zusammen war. Und dann hat er angefragt, ob er kommen darf. Jetzt habe ich mich mit meinen Kindern beraten, haben sie gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, ich nehme den Vater als Untermieter auf und ich glaube doch, dass ich einen schönen Tag fortkomme. Da habt ihr doch wenigstens Schutz. Ja, und da haben sie gesagt, na ja, haben wir dann, ich habe mich mit den Kindern dann beraten. Und dann habe ich ihn aufgenommen. Na ja, da hat er gesagt, ich soll ihm doch verzeihen, jeder macht mal eine Dummheit. Und die Liebe ist geblieben, hat er gesagt. Also wie, du weißt doch, wir haben ja aus Liebe geheiratet und die Sache wäre vorbei soweit, das hat man geglaubt, Ende 43. Und da heiraten wir wieder. Also ich bin auf das nicht eingegangen. Auch habe ich von ihm nicht wissen wollen.
Im Januar 1944 erfährt die Tochter, dass die Mutter ins KZ kommen soll.
Meine Tochter hat Samstag erfahren, dass ich Montag früh geholt werde von der Gestapo, dass ich wegkomme. Hm. Und die macht auch sie sehr temperamentvoll. Dann hat sie gesagt, wenn er nur verrecken wird, der Hitler. Und es hat sie jemand denunziert und sie ist auf die Stelle in die Straße verhaftet worden. Und ich bin Montag früh geholt worden, ist es Samstag auf Sonntag nicht nach Hause gekommen, habe ich nicht schlafen können, Montag ist auch nicht gekommen und ich bin 9 Uhr weggeholt worden und nicht gewusst, wo meine Tochter ist. Habe nicht gewusst. Habe es erst im Juli, habe ich die erste Karte habe ich bekommen von meiner Tochter im KZ. Mhm. Da habe ich erst gewusst, sie ist verhaftet worden, war im Gefängnis monatelang. Und mein Sohn ist nach Frankreich geholt worden, ja, zum Schippen. Mhm. Und dann ist er zur Organisation Todt geholt worden.
Organisation Todt. Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge bauten Bunker, Abschussrampen für V2-Raketen und vieles mehr.
Hab ich nicht schlafen können.
Am 10. Januar 1944 um 9 Uhr morgens wird Frau Urban schließlich abgeholt. Sie kommt zum Sammelpunkt in der Polizeidirektion. Der Polizeipräsident, der ihr schon früher geholfen hat, redet auf sie ein. Wenn sie angibt, wieder mit dem Mann zusammen zu sein, müsse sie nicht ins KZ.
Naja, ist es vielleicht zu anständig, ist auch vielleicht nicht richtig, zu wahr, auch ich weiß es nicht. Also ich habe halt die Wahrheit gesagt. Ich habe ihn lieb gehabt, es ist wahr, aber er hat mir angetan und ich konnte nicht gleich wieder als Frau ihm sein. Konnte ich einfach nicht. Wenn wir da ein Jahr zusammen wären und länger, vielleicht wäre ich unterlegen. Also es war doch 21 Jahre mein Mann und der Vater von den Kindern, gell?
Ich spreche ja nicht gerne davon, Sie entschuldigen.
Im KZ habe ich alles gemacht.
So alle Arbeit.
Und nichts zu essen gekriegt. Ja.
Das muss furchtbar gewesen.
Oh, wenn man ohnmächtig wird vor Hunger, das war immer zweimal die 18 Monate, das wünsche ich keinem Menschen. Diese Qual, bis man bewusstlos wird, wenn es alles zieht und alles, ach Gott, nee. Wie ich zurückgekommen bin, ich wundere mich, dass ich am Leben bin, aber die Ärzte haben so viel für mich getan.
Sie sagten mir vorhin, Sie schliefen schlecht.
Ja, ja.
Das ist jede Nacht so?
Seit ich ins KZ gekommen bin. Ich war sehr gesund und habe nur Ärzte gebraucht bei den Geburten, die waren schwer, aber normal. Also bis zum 40. Lebensjahr habe ich einen Zentner gewogen. Und da bin ich, wie ich befreit worden bin, 67 Pfund gewogen. Und da hat mich der Russe aufgepöbelt. Da bin ich schon mit 75 oder 78 Pfund raus.
Gewicht 1945, 33,5 Kilo. 1966, 69,5 Kilo. 67, 70 Kilo. 1969, 67,3 Kilo. 1972, 60 Kilo.
Ich wundere mich, dass ich am Leben geblieben bin.
Sie haben ja auch viel mitgemacht.
Ja.
Und seitdem haben Sie Schwierigkeiten mit dem Schlafen?
Na, ja, seit 1944, wie ich weggeholt worden bin, habe ich nicht eine Nacht durchgeschlafen. Und für die Nächte habe ich Angstgefühle, wenn es dunkel ist. Da leide ich an Angstgefühlen.
Wie kommt das?
Ich weiß nicht.
Liegen Sie dann wach?
Ist es, ja, ist es, nein, ich weiß nicht. Ist es noch von KZ, dass es mir nachgeht? Es war unheimlich, die Nächte, sie sind doch die Transporte aufgestellt worden. Ist man die Leute gemordet worden, alles nachts. Der Eichmann ist immer nachts gekommen, gerufen, was war die Transporte von ihm aufgestellt worden. Entsetzlich, also die Nächte, ich kriege die Angst nicht los. Wenn es dunkel wird, habe ich Angst.
Wie soll ich sagen, das Hauptereignis in meinem Leben?
Haben Sie damals, als Sie in Theresienstadt waren, gewusst, dass nachts Menschen umgebracht wurden?
Ja, nein, dort in Theresienstadt selbst haben sie die Gaskammer erst gebaut.
Ja, ich weiß, ja. Das ist ja...
Wir haben gemeint, wenn wir Anlage in Theresienstadt, da bleiben wir dort, aber da ging die ständig Transporte. Und der letzte Transport ist 44. Oktober 10.000 Leute weg. Noch hat der Eichmann zusammengestellt. Bin auch vor ihm gestanden. Ich habe nicht gewusst, wer zugeflüstert hat, wenn da Post haben von Kindern, soll man es mitnehmen. Und da habe ich gerade vor zwei Tage vorher eine Karte von meiner Tochter gehabt. Die habe ich mitgenommen. Die habe ich hingelegt und haben sie gefragt, wo man gelebt hat bis jetzt, und verheiratet.
Wussten Sie damals, dass Menschen vergast wurden?
Ja, ja. Wir haben ja, ich spreche ja nicht gerne davon, Sie entschuldigen. Wir haben gesehen in den Waggon, in den letzten Transport, wie sie erschossen worden sind. Also dasselbe nicht, aber dass die Leichen da schon. Wahrscheinlich von hinten oder was, ich weiß es nicht. Es war schrecklich. Also. Bitte?
Lass mal diese Dinge
rüber. Ja, ach, es war entsetzlich. Das haben wir gewusst, klar. Es war alles gewusst.
Ja, es gibt sehr viele Leute, die sagen, sie haben das nicht gewusst. Sie hätten keine Ahnung gehabt.
Ja, die sagen die Christen. Aber nicht die, wo im KZ waren. Die, wo im KZ waren, die wissen, was vorgegangen ist. Wir wissen alles. Ich will von den Leuten, wenn sie erfahren, dass ich da, ich spreche nicht davon und so weiter. Und da möchten sie alle immer, sagen sie, sie hätten von nichts gewusst. Ich kann es nicht glauben.
Doch, ich kenne sehr viele, die das sagen, die, wo man auch ernst nehmen kann. Das stimmt, dass sie es nicht wussten. Aber
also das, was ich selber erlebt habe, ich sage mir, nicht alleine Deutschland will ich nicht alleine die Schuld geben. Ich sage, die ganze Welt hat sich Schuld dran. Wenn so ein Morden unschuldige Kinder und was man auch noch jetzt liest und ist ja gar nicht gegen das, was man selber gesehen hat und erlebt hat, das ist gar nichts, was die da in die Zeitung beschreiben oder was. Wir haben, sind 1000 Tote in einer Minute gestorben, kann man sagen. Jeder SS-Mann, wo man einem angeguckt hat, wir waren vollständig freiwillig. Also, dass Menschen sowas an Menschen tun können, das begreife ich nicht.
Hat alle Angehörigen in Hitlerzeit verloren, in Klammern vergast, KZ, Ostjuden.
Ihr Mann bleibt in der Wohnung. Ende 1944 sucht er über eine Zeitungsanzeige eine Frau, die er auch heiratet.
Wenn er gewusst hätte, dass ich mit dem Leben davon komme, hätte er nicht geheiratet.
Er und seine neue Frau leben gemeinsam in der Wohnung von Frau Urban, bis das KZ Theresienstadt 1945 befreit wird.
Wie ich vom KZ kam, hat mir der Kommandant gesagt, ein hoher Offizier, Ich gewinne zwei Soldaten mit und tun sie ihm über den Haufen schießen, weil er ihm, hat gesagt, das mache ich, sowas. Da sagte, haben Sie den Mann noch gern? Habe ich gesagt, Sie brauchen mich nicht auszulachen. Ich habe zu unserem Herrgott immer gebeten, dass mein Herz sich ein bisschen beruhigt, dass ich beruhigter werde, dass ich nicht so an ihn hänge, in der Zeit, wo er von mir weg ist. Aber der ist der Vater von meinen Kindern. Und ich habe den Mann lieb gehabt. Verstehen Sie denn? 21 Jahre mit dem Mann gelebt.
Vielleicht hat er ihr ein Schmuckstück geschenkt oder einen Pelzmantel. Sie hat dann einen Pelzmantel angehabt.
Auch andere Erinnerungsstücke sind für immer verloren.
Meine Großmutter, die hat uns alle Enkelkinder zwei Kleider geschenkt und ein Schmuckstück. Ich hatte goldene Ohrringe, schöne so. Es wäre noch jetzt modern, wie ich ins KZ gekommen bin. Ich habe alles abgelegt gehabt und habe die Nachtschublade reingelegt. Also mein Mann, als er von mir fort ist, hat mit einer Frau gelebt. Hat sie nicht heiraten dürfen, weil sie lungenkrank war. Durfte man bei Hitler auch nicht. Und also es war auch Arierin. Und wie sie gestorben ist, 43, im November, im Oktober, hat mein Mann gefragt, meinen Sohn, ob er zu mir kommen kann. Also mein Mann ist dann gekommen und leider hat er meinen ganzen Schmuck und alles genommen. Wo es hingekommen ist, weiß ich nicht, habe mich auch weiter nicht gekümmert. Also die eine schöne goldene Uhr, was er mir mal geschenkt hat, hat die zweite Frau bekommen. Und dann hat er im September 1944 geheiratet in meine Wohnung. Er ist am 1. November gekommen.
Wieder eine neue Frau.
Ja, ja. Das hat er von der Zeitung, die war auch von Sachsen, von Dresden. Eine Frau. Sie wohnt ja noch in Heidelberg. Und wie ich gekommen bin, hat er halt aus der Wohnung raus müssen.
Er bittet sie, sich eine andere Wohnung zu suchen. Sie erstreitet seinen Rauswurf per Gericht.
Und da bin ich rein, wieder in die Wohnung mit meinen Kindern. Ich war wieder mit meinen Kindern, bis sie sich verheiratet haben.
Am Ende war sie so erschöpft, dass ihr die weiteren Verfahren nicht mehr abverlangt werden konnten. Die gleiche Weitschweifigkeit war am folgenden Tag zu bemerken, so dass der TAT nicht, wohl aber der Z-Test nachgeholt werden konnten.
1957 stirbt der Mann. Sein Erbe geht an die zweite Frau.
Also muss sagen, der hat wahrscheinlich einen ganz schönen Tod und so weiter bei ihr gehabt. Später mit den Jahren bin ich ruhiger geworden, überdenke das alles. Kann ich es ihm nicht sehr übel nehmen, dadurch vielleicht, dass er verschüttet war, hat es nicht durchgehalten. Er hat ja manches gelitten. Herabgesetzt immer vom Beamter als Angestellter und manche, wo fanatisch waren, haben über ihm so hinweggeguckt.
Trotz des sehr schweren Schicksals schien sich Frau U. eine sehr positive Einstellung zu allem Menschlichen bewahrt zu haben. Toleranz, Hilfsbereitschaft, Verständnis gegenüber anderen sind Werte, die in ihren Äußerungen immer wieder genannt werden.
Ihr Leben nach dem Krieg kreist um ihre Kinder und Enkelkinder. Mit dem Sohn und dessen Frau lebt sie über 20 Jahre zusammen, die Tochter nicht weit entfernt.
Kinder erfreuen Mutter sehr, entschädigen sie praktisch für alle Schwierigkeiten.
Gerne wäre ich mit meinem Mann geblieben, ihn länger behalten. Kinder ersetzen den Mann nicht.
Wenn man zufrieden ist, und das bin ich, ist man auch glücklich.
Ja.
Zur Zeit. Ja. Und was die Zukunft einem bringen soll, das kann man ja nicht sagen. Möchte ich keine Änderung. Mit der Gesundheit bin ich zufrieden, mit dem Einkommen bin ich zufrieden und zufrieden auch, dass ich mit meinen Leuten da bin. Ja, und dass ich tatsächlich in meinem Alter das erlebt habe, dass ich meine Kinder sehen dürfte. Das ist eine Zufriedenheit in mir, ein Glücklichsein darüber ist es.
Ärztliche Untersuchung 1974. Bis 1944 nie ernstlich krank gewesen. September 70, Herz- und Kreislaufbeschwerden. Herzinsuffizienz zwischen 65 und 72. Einstellung zur Zukunft, neutrale Einstellung.
1972 nimmt sie das letzte Mal an der Bolsa-Studie teil.
Würden Sie denn sagen, dass Sie das meiste von dem, was Sie sich einmal vorgenommen haben, erreicht haben, dass Ihre früheren Wünsche in Erfüllung gegangen sind?
Also nicht alle.
Nicht alle?
Nein. Ich würde sagen, nicht alles, was ich gedacht habe oder mir gewünscht habe. Nun zum Teil.
Ja.
Ja, ich habe mir immer gewünscht, immer, den Gedanke, dass ich unabhängig bin von allem. Und dass ich mein Einkommen, das Unabhängigkeit, und das bin ich und habe es hier. Und da ist, darüber habe ich eine große Zufriedenheit und ich bin, wie zu sagen, Herrgott, dankbar. Sehe sogar, dass ich meine Kinder, meine nächsten Angehörigen eine Freude machen kann. Da freue ich mich selbst. Ich habe eine Abfindung bekommen von 6.000 Mark und habe von meinen Enkelkindern jeden 1.000 Mark gegeben. Und die haben sich kolossal gefreut darüber und ich auch. Denn wenn ich tot bin, weiß ich nichts. Und deswegen habe ich schon so manchmal eine Freude, meine Schwiegertochter auch gemacht. Ich habe ein schönes Armband gehabt mit einem echten Stein, habe ich sie ihr geschenkt. Und da freue ich mich selber, sie freut sich immer so über die Sachen. Den Ring habe ich ihr versprochen, aber wenn ich die Augen zu habe, dass ich auch Freude habe, ich habe an dem Ring sehr große Freude. Auch.
Am letzten Tag erschien sie mit einem Riesenstrauß Gladiolen, die sehr knosprig waren, damit das Erblühen erlebt werden kann.
Das ist so was Schönes.
1973 bedankt sie sich für die Geburtstagswünsche der Bolsa-Mitarbeiter. Der nächste Brief im Archiv stammt von ihrem Sohn.
Sehr geehrter Herr Professor Dr. H. Thomae, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass meine Mutter am 5. März 1975 im St. Josef Krankenhaus ganz plötzlich an Herzschwäche verstorben ist. Mit freundlichen Grüßen.
Vier Lebensgeschichten haben wir für unsere Feature-Reihe ausgewählt. Sie alle basieren auf Tonbandaufnahmen der Bonner Längsschnittstudie des Alterns, an der über 200 Menschen der Jahrhundertwende-Generation teilnahmen. Wie ist diese Studie entstanden? Was erfahren wir aus ihr über diese Generation? Und was erzählen uns die bundesdeutschen Biografien heute? Darum geht es in unseren Hintergrundgesprächen heute mit Insa Voken. Sie ist Professorin für Psychologie und war an der Universität Siegen und an der Goethe-Universität Frankfurt tätig. Zwischen 1977 und 80 war sie selbst wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bonner Längsschnittstudie des Alterns, weiß also aus erster Hand, wie sich diese Studie aus der Perspektive der Interviewerin anfühlt.
Was war aus Ihrer Sicht denn das Ziel der Bolsa-Studie?
Das Ziel der Bolsa-Studie war einmal, die ganze Lebensphase Alter aus so, so einer Einstellung, dass sich das eigentlich um Abbauprozesse handelt, um pathologische Prozesse handelt, das zu verändern. Alter war so ein Stück im Zuständigkeitsbereich der Medizin. Alter war oft gleichgesetzt mit Krankheit und das wusste die Bonner Entwicklungspsychologie, dass das so nicht stimmte. Dass es also sehr viel Kompetenz und sehr viel Unterschiedlichkeit im Alter gibt und dass im Alter natürlich Vergangenheit größer wird und eine Rolle spielt, dass aber auch Lebensplanungen, Zukunftsvorstellungen, Pläne und so weiter eine wichtige Rolle spielen und dass es für viele Menschen wirklich auch nochmal ein neuer Lebensabschnitt ist, der gestaltet werden kann. Also das war so der Ansatz der Bolsa und damit grenzte sie sich eben ab von diesem noch eher negativen, durch Medizin geprägten Bild vom Alter als Phase der Abhängigkeit und der Hilfsbedürftigkeit.
Wie kann man sich denn den Ablauf dieser Studie für die Teilnehmenden vorstellen? Was hat die Menschen erwartet?
Also das war nicht nur für die Teilnehmenden ganz neu, sondern auch für die Untersucher, weil so ist eigentlich noch nie geforscht worden. Die Teilnehmenden kamen in dem ersten Jahr, 1965 fing sie an mit 222 Teilnehmenden, halbe-halbe 60- bis 65-Jährige und 70- bis 75-Jährige und halbe-halbe auch Männer und Frauen. Und die waren in der Regel in Gruppen von 5 aus der ganzen Bundesrepublik kommend eingeladen, eine Woche lang im Bonner Institut sich befragen und untersuchen zu lassen. Und jeder Teilnehmer hatte einen Interviewer, eine befragende Person zugeordnet bekommen. Und man hat eben als Untersucher fast eine Woche mit jeweils einem Teilnehmer verbracht, Interviews geführt, es wurden auch Tests gemacht, es wurde ein Ausflug gemacht, um Menschen eigentlich in natürlichen sozialen Situationen auch ein Stück zu erleben und wahrzunehmen und nicht nur in der künstlichen Befragungssituation. Es wurden auch medizinische Daten, also eine ärztliche Untersuchung gemacht und so weiter. Also die Woche war gut gefüllt und ja, am Montag sind die Menschen angereist gekommen, sie wurden begrüßt, es wurden Dinge geklärt, am Freitag sind sie dann wieder abgefahren. Und das wiederholte sich in den ersten 3 Jahren jährlich und danach waren die Abstände dann etwas größer.
Sie waren ja damals noch recht jung zum Zeitpunkt dieser Befragung und heute sind Sie in einem ähnlichen Alter wie die Menschen damals. Wie denken Sie heute über diese Zeit und diese Forschung damals?
Ja, ich habe schon einen kritischen Blick auf mich und denke mal, wie würde mir das heute gehen, wenn mich da so eine junge Frau mit leicht betulichem Tonfall anspricht. Aber ich denke, es ist uns, also durch diese ganze Woche, die wir hatten, es war ja eben nicht diese einmalige Begegnung, es war eigentlich schon bei der Begrüßung, klärten sich dann oft schon so Sachen. Man lachte zusammen und sagt, ach, morgen sehen wir uns ja und dann geht's zur Sache. Oder also die Menschen hatten ja auch ganz unterschiedliche Definitionen, warum sie da nach Bonn kamen. Also es gab welche, die dachten, die Wissenschaftler wollen wissen, wie es mit dem Alter so aussieht. Die kennen sich da nicht aus und das sagen wir denen. Andere sagten, ach, das tut so gut, sich mal auszusprechen und einfach mal zu erzählen, zu erfahren, dass jemand mal zuhört. Also es war für die selber auch sehr unterschiedlich. Das kriegte man im Grunde bei dieser Begrüßung schon mit. Und es lief ab wie eine intensive Begegnung, wo natürlich haben die mich auch Dinge gefragt. Aber es war schon klar, es geht um sie, um ihre Erfahrungen. Und das ist immer eine gewisse Einseitigkeit bei so einer Befragung. Aber es war eigentlich immer ein Begegnungszusammenhang. Und je mehr Routine ich hatte, also spätestens nach der 3. Woche, war ich selber auch jetzt nicht mehr so unter Druck, jetzt irgendwie richtig zu forschen, sondern machte es einfach und fühlte mich auch weitgehend entspannt. Oder es war einfach auch so, mir waren Menschen sympathisch, andere waren mir herzlich unsympathisch. Das kriegte ich auch mit, aber das ist natürlich auch professionelle psychologische Kompetenz, trotzdem interessiert und wertschätzend umzugehen, auch wenn selber in mir abläuft, na, dich möchte ich aber nicht als Großvater haben. Und eigentlich waren wir immer darauf geeicht, laufen zu lassen, zu gucken, dass wir erfahren, wie wird eigentlich das Leben angegangen. Also es gab immer diesen schönen Begriff oder das Konzept der Daseinstechniken. Wie macht man sich das Leben eigentlich zu eigen? Wie macht man sich bei Problemen, Belastungen das Leben eigentlich äußerlich und innerlich erträglich? Wie geht man damit um? Was sind so die Ziele, die Motivationen? Was sagt man so? Ja, das macht man ja so und dann mache ich immer das. Also das drückt ja aus, wie Menschen ausgerichtet sind. Also um solche Sachen ging es. Und die konkreten Inhalte waren da eigentlich nicht, waren von den Teilnehmenden zu bestimmen. Und unsere Anweisung war immer zu fragen, und gab es noch was? Und gab es vielleicht noch was? Also eigentlich nicht Expertenbefragung. ob das immer so durchgehalten wurde. Es gab natürlich auch individuelle Stile der Interviewer. Es gab immer so ein bisschen, die männlichen Interviewer lästerten sich mal ein bisschen darüber ab, dass bei den weiblichen Interviewern die Gespräche immer länger dauerten. Es schlägt natürlich auch so etwas nieder, wie man überhaupt in so einer Beziehungssituation umgeht. Ob man jetzt eben abfragt, und abfragen sollte man eigentlich nicht. Man sollte den Raum öffnen und man sollte die Leute ins Erzählen bringen.
Also in unserer Wahrnehmung spielen Erinnerungen an den Krieg schon natürlich eine Rolle, aber weniger zentral, als wir das eben erwartet haben im Vorhinein. Ist es auch Ihre Wahrnehmung? Ja. Und wenn ja, warum ist es denn so?
Ja, das war auch meine Wahrnehmung. Und nach Krieg sollte nicht gefragt werden. Also es sollten eigentlich eben auch bestimmte Dinge nicht abgefragt werden. Und es gab einige wenige, die über Krieg sprachen und wo das auch immer wieder kam. Sie werden das ja auch gehört haben, oder ich meine, dass eine von Ihnen das auch schon mal gesagt hatte. Es gibt so Schlüsselgeschichten, die kommen in jedem Interview wieder, fast in der wortwörtlich gleichen Diktion.
Aber ich würde da gerne nochmal drauf zurück. Warum solltet ihr nicht nach dem Krieg fragen? Wir sind ja 20, 30 Jahre danach erst gewesen. Und das war ja natürlich in jeder Biografie ein Thema. Warum wurde es bewusst ausgeklammert?
Also es ging darum, die aktuelle Lebenssituation zu befragen. Es ging den Weg ins Alter zu begleiten. Und insofern war eigentlich eben der gegenwärtige Alltag und vor allen Dingen auch die Frage der kleinen Zukunftsplanung. Das war ja sozusagen der Ausgangspunkt der Bolser. Und zwar nicht die Rekapitulation der biografischen Erfahrungen und der Vergangenheit. Im ersten Durchgang ist ja noch eine größere biografische Exploration gemacht worden. Das ist dann aber bewusst nicht mehr gemacht worden. Es ist dann eigentlich immer gesagt worden, was ist gewesen, seit sie das letzte Mal hier waren. Und man wollte aber durchaus Raum geben, weil für die Person, für die das eine Rolle spielte. Und man kriegte das ja bei den Flüchtlingsfamilien mit. Gab es ja etliche. Also da spielte zum Teil nicht die Kriegserfahrung, aber die Flucht und die Verlusterfahrung und die schwierigen Anfangserfahrungen, das Erleben von Diskriminierung, das war etwas, was auch immer wieder in das aktuelle Erleben reinfloss. Aber es war in dem Sinne kein Forschungsansatz der Oral History, wo man Vergangenheit, Bewältigung, Bearbeitung, Erinnerung, jetzt auch an konkrete, für Historiker interessante Aspekte erfragen wollte. Man sammelte die ein, wenn sie gesagt wurden, aber man wollte im Grunde eigentlich das erfassen, was so das gegenwärtige Erleben bestimmt. Und das war da nicht drin. Also ich würde sagen, es kam. Es kam mit der Hochaltrigkeit, kam also einmal eben die eigene Kindheit, das weiß man eigentlich auch so ein bisschen in der Psychologie, Kindheit wacht wieder auf, also in einem Maße, dass die Menschen auch selber verblüfft. Und bei manchen wacht der Krieg wieder auf.
Was für Erkenntnisse hat denn die Bolser-Studie über das Altern gebracht? Also was würden Sie sagen, was wissen Sie seit der Bolser-Studie über das Altern mehr?
Also die Annahme über Altern war eigentlich eine sehr stereotype, bis dahin auch das Altern doch Menschen eher homogenisiert, dass sie ähnlich macht, dass es typische Altersformen gibt. Und das ist eigentlich eine allererste Erkenntnis gewesen. Nirgends im Leben sind die Menschen so unterschiedlich wie im Alter. Also diese große Differenz, die große Unterschiedlichkeit, also wenn man einmal den Blick dafür hat, sieht man eigentlich, wie es Menschen auch unterscheidbar macht. Wie eigentlich, es macht ja auch eigentlich Sinn, jeder hat seine eigene Biografie, warum sollten die auf einmal alle ähnlich werden? Und insofern ist das einfach auch so eine Aussage gewesen, Gerontologie, also die Wissenschaft vom Alter, differenziell vorzunehmen. Eine differenzielle Gerontologie sagt eben genau nach diesen Unterschiedlichkeiten im Alter zu gucken, auch für die alten Arbeit eigentlich ein Sensorium dafür zu bekommen, wie einzigartig und wie auch individuell Altern ist. andere war ein zentraler Erkenntnis, dass es unheimlich viel Kompetenz im Alter gibt. Also, dass man sich eigentlich Lebenssituationen auch als Interviewer anhörte und sagte, du lieber Schreck, das möchte ich aber nicht im Rucksack haben und irgendwie täglich bewältigen müssen. Und die Menschen kamen da gut mit zurecht. Es gibt ohnehin dieses Phänomen, was man das Zufriedenheitsparadoxon nennt. Die Erfahrung, dass Menschen eigentlich im Alter relativ zufrieden mit ihrem Leben sind. Wie machen sie das? Wenn man von außen sagt, krank und wenig Geld und Ärger mit den Kindern und den Enkeln und so weiter. Sie vergleichen einmal mit den eigenen Eltern. Sie haben fast alle sagen, wenn ich mir das anschaue, was meine Eltern noch im Alter erfahren haben, geht es mir gut. Sie vergleichen sich mit anderen und da findet man immer jemanden, dem schlechter geht. Oder man vergleicht sich mit dem, wie man das bewältigt und gestaltet und sagt, oh, ich mache da aber was, mache da mehr draus. Also diese Vergleichsprozesse führen eigentlich dazu, dass man doch mit sich und seiner Art, das Leben zu gestalten, so ganz zufrieden sein kann.
Je älter die ProtagonistInnen werden, wir begleiten die da ja quasi als Hörende über mehrere Jahrzehnte, zwei. Und je älter die werden, desto mehr verengen sich die Geschichten, die sie immer wieder erzählen, eigentlich auf ein paar wichtige einschneidende Erlebnisse, die die so im Leben haben. Ist es etwas Normales, was zum Altern einfach dazugehört? Und wenn ja, warum ist es denn so?
Ja, das habe ich auch beobachtet und es gibt ja eben auch so ein bisschen dieses Bild, das gehört mir zum Altersbild, dass Menschen ein Stück rigider werden, dass das Themenspektrum weniger wird. Nun könnte man auch sagen, vielleicht ist unbewusst ein Bewusstsein davon da, dass die Zeit knapper wird und dass es sozusagen an Wurzeln gehen muss und dass es sozusagen auch sich zentriert in Schlüsselgeschichten, in Schlüsselerfahrungen. Also die Frage der, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin, also Identität im Alter, das sind schon nochmal wieder neu aufkommende Fragen. Ich bin der, der das erlebt hat und für wichtig findet. Also wir haben so ein bisschen die Tendenz, auch gerade wenn man das dann immer wieder hört, dass man denkt, oh, lieber Schreck, nicht diese Geschichte, ich kann sie schon singen. Und es geht eben einfach auch nochmal um ein Verständnis dafür und ein wertschätzendes Verständnis dafür, dass es sozusagen die Core-Dinge, also es ist sozusagen, es zentriert sich, ja. Und das wird auch wichtig. Und da passieren dann oft auch eben diese Zentrierung auf Kindheitserlebnisse, was so ein bisschen für Außenstehende mal stört, dass die Diktion gleich bleibt. Dass sozusagen, also auch der Affekt bleibt oft gleich, mit der dann Geschichten erzählt werden. Dass man schon erkennt, dass ist so, als ob es nochmal stellvertretend nochmal wieder durchgelebt wird und das wird dann mit dem Gleich, und da war ich ganz, und dann wird Erstaunen, Erschrecken, Aufregung, wird ein Stück wie simuliert oder es ist einfach da.
Alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich. Die Jahrhundertwende-Generation in 4 Langzeitporträts.
Feature-Serie in 4 Teilen von Sonja Schönberger und Norbert Lang. Teil 3. Frau Urban. Regie, die AutorInnen. Mit Imogen Kogge, Katharina Leonore Göbel, Assad Schwarzen, Ceci Lamba. Ton, Norbert Lang. Produktion, Deutschlandfunk Kultur 2022. Alle 4 Folgen dieser Serie finden Sie auf hörspiel-und-feature.de.